Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Der Schriftsteller Peter Bichsel feiert am kommenden Mittwoch seinen 75. Geburtstag. Der Geschichtenschreiber und politische Kolumnist ist wohl der bekannteste lebende Schweizer Autor. Wenig bekannt ist, dass sich Peter Bichsel auch immer wieder zu Glaubensfragen geäußert hat. Im neuen Buch »Über Gott und die Welt«, herausgegeben vom Theologen Andreas Mautz, liegen jetzt Bichsels gesammelte Texte zur Religion vor. In der Sendung von Heidi Kronenberg spricht der Solothurner Schriftsteller über seine pietistisch geprägte Jugend, seinen trotzigen Glauben und über das Lesen als religiösen Akt.
Über Gott und die Welt, so der Titel Ihres Buches, Peter Bichsel, über das wir uns nun unterhalten werden, das heißt eigentlich, wir können über alles reden. Oder gibt es etwas, das nicht Gott und die Welt ist?
Ja, ich finde das eine wunderschöne Formel, über Gott und die Welt reden. Heißt wirklich über alles reden. Und dahinter ist bestimmt auch eine religiöse Vorstellung, dass im Grunde genommen alles göttlich ist. Ja. Das ist ein Schöpfungsgedanke. Das kleinste Tierchen, die kleinste Bakterie ist göttlich nach religiöser Vorstellung. Von außerhalb gibt es eigentlich nichts. Ja. Wenn wir die Formel über Gott und die Welt reden, auch nicht für Höheres brauchen, sondern das heißt, wir haben über irgendwas gequatscht. Ja.
Sie schreiben in Ihrem Buch über Gott und die Welt, Sie seien ein hoffnungslos religiöser Mensch. Wären Sie es manchmal lieber nicht?
Ja, das ist eine schwierige Frage. Ich war sehr überrascht bei diesem Buch, als es rauskam. Andreas Mautz hat das zusammengestellt, hat das selbst gemacht, hier und da mal eine Frage gestellt. Hier und da musste er mir auch beweisen, dass der Text wirklich von mir ist, weil ich mich nicht mehr so richtig daran erinnerte. Ich war dann sehr überrascht, dass es so viele Texte sind, die um Religiöses kreisen. Das hätte ich gar nicht erwartet. Aber das kommt natürlich aus dieser Prägung in meiner Kindheit und in meiner Jugend, wo ich mich so in pietistischen Kreisen bewegte und wohl auch echt fromm war, was ich heute nicht mehr bin. Und ich bin für diese Zeit sehr dankbar. Ich benutze die Kirche heute nicht mehr oder kaum mehr, eher zufällig. Bin aber immer noch Mitglied dieser Kirche. Und zwar, damit ich meine Kirchensteuern bezahlen kann, die bezahle ich gern. Weil ich damals die Kirche, diesen Pietismus, diesen sehr frommen Teil der Kirche, in der Unterkirche mit irgendwelchen eigenartigen Predigern, weil ich diese Kirche als Emanzipationsmaschine benutzte, war meine Form der Emanzipation, meine Form der Selbstwertung. Das hat mich sehr geprägt und ich könnte mir vorstellen, dass wieder irgendwo einer oder eine, ein Kind, ein Jugendlicher, diese Kirche genauso wie ich damals benutzen könnte zur Selbstwertung. Und dafür bezahle ich gern meine Kirchensteuern. Ich bezahle eigentlich hinterher etwas ab.
Peter Bichsel, ich möchte Sie gerne bitten, einen Ausschnitt aus einem Text aus Ihrem Buch vorzulesen, der eben gerade an diese Zeit erinnert, die Sie jetzt angesprochen haben, an Ihre Jugend, an Ihre Kinderzeit.
Ich wurde ein übereifriger Sonntagsschüler. Daneben übrigens ein Schwieriger im Religionsunterricht. Obligatorien sagten dem Freiwilligen nicht zu. Sehr bald trat ich auch dem Hoffnungsbund des Blauen Kreuzes bei. Mein erstes Bier mit 16 fiel mir nicht leicht. Die Verachtung meiner ehemaligen Freunde, die im Blauen Kreuz geblieben sind, tut mir weh. Ein besonders eifriger Leiter des Jünglingsbundes, ein besonders guter übrigens auch, dem ich viele Einblicke in moderner Literatur und moderne Kunst verdanke, hatte immer neue Ideen zum öffentlichen Bekenntnis. Wir marschierten zum Beispiel durch die Stadt und skandierten vor jedem Restaurant alkoholfeindliche Slogans. Ich musste meine Mutter auch bitten, die Familienfeier am 24. Dezember vorzuverlegen, weil wir am Wachtour mit dem Jünglingsbund da waren, damals 3, 4 in der Stadt Weihnachtslieder singen wollten. Hätte sie es mir verboten, ich hätte das Verbot wohl akzeptiert. Sie hat es nicht. Und ich bin ihr heute noch dankbar dafür.
Vielen Dank, Peter Bixel. Als Jugendliche traten Sie dem Hoffnungsbund des Blauen Kreuzes bei. Was war das Anziehende für Sie an diesem Hoffnungsbund?
Das gehörte in diese ganze Unterkirchenkultur. Ich war dann auch Mitglied des Bibellesebundes. Ich traf mich mit Ländli-Schwestern zu Bibelstunden und weiß ich was. Und ich hatte eine wunderbare Sonntagsschullehrerin. Ich glaube, mit 13 ging ich immer noch in die Sonntagsschule und ich glaube, mit 14 auch noch. Weil sie so wunderbar waren, so wunderbar erzählen konnte. Und eben, das ist sehr wichtig, das waren nicht meine Eltern, die mich da in die Kirche getrieben haben und in diese Kreise getrieben haben. Ganz und gar nicht. Im Grunde genommen war Religiöses bei uns zu Hause tabuisiert. Mein Vater war wirklich fromm und ein gläubiger Mensch. Die Mutter war es ganz und gar nicht. Die Mutter war eine sehr kritische und eine sehr aufgeklärte Frau. So einfache Leute und gute Eltern. Aber das mit dieser Kirche, das war wirklich mein persönlicher Entscheid.
Sie schreiben in Ihrem Buch, dass Sie sich über diese Gruppe auch in Minderheiten, in der Minderheit zu leben, eingeübt haben.
Natürlich, ja. Das ist auch das Wichtigste daran. Dieses, wir sind wenige, aber wir sind alle. Dieses Gefühl der Gemeinschaft. Was natürlich gerade in sektenähnlichen Gemeinschaften sehr stark werden kann, dieses wir sind wenig, aber wir sind alle, auch wie wir wissen, ein sehr gefährliches Gift. Ja. Das kann böse enden.
Musste es zwingend eine religiöse Gruppe sein, um diesen Emanzipationsprozess durchzumachen, oder hätte es auch eine politische Gruppe sein können?
Politische Gruppen für Jugendliche gab es damals nicht. Oder ich wusste nichts davon. Nein, das Religiöse entsprach mir auch aus einem ganz anderen Grund. Ich war ein sehr angepasstes Kind, ein pflegeleichtes Kind. Außer meiner Grundschwermut hatten meine Eltern nicht viele Sorgen mit mir. Und ich hatte keinen Anlass, mich meinen Eltern irgendwie abzusetzen. Sie waren wunderbar. Aber irgendwie muss man sich mal von den Eltern absetzen. Und mir blieb nichts anderes übrig, als mich in die totale Anständigkeit zu begeben. So total, dass es peinlich wurde. Und vor allem meinen Eltern peinlich wurden, die sehr viel Wert auf Diskretion legten. Wenn zu Hause am Tisch gesprochen wurde, stand die Mutter auf und hat alle Fenster geschlossen, auch im heißen Sommer. Es geht niemand was an, was hier gesprochen wird. Und religiöses Bekenntnis ist natürlich etwas sehr Indiskretes. Das ist indiskret, das sich auf die Straße stellen am Heiligen Abend und Weihnachtslieder singen zur Gitarre, das ist indiskret. Das Bekenntnis ist indiskret. Und dagegen konnte aber niemand etwas haben, weil es ja was sehr Anständiges war, weil es ja super anständig war. Ja, deshalb waren die religiösen Gruppierungen sehr wichtig. Das andere, wir hatten kaum Bücher zu Hause und die 5, 6, die wir hatten, die habe ich alle gelesen. Und eines davon war die Bibel. Und die habe ich schön von vorn nach hinten gelesen, und zwar mehrmals.
Peter Wechsel, Sie haben ja einen wunderschönen Text über die Heilige Schrift geschrieben. Darf ich Sie bitten, einen Ausschnitt vorzulesen?
Ein Besuch im Spital. Die Nachbarin meiner Frau sitzt neben dem Bett und liest. Ein Buch, Dünndruck, mit Lesebändchen. Ich kann eine große 9 entdecken. Das 9. Kapitel also. Die Bibel. Und mir fällt auf, dass die Bibel anders gelesen wird als die Zeitung oder ein Trivialroman. Die Frau ist am Lesen, nur am Lesen. Sie informiert sich nicht, sie bildet sich nicht, sie unterhält sich nicht, sie liest nur. Das Lesen an und für sich ist die heilige Handlung, das Lesen der heiligen Schrift, der heiligen Buchstaben. Jene Buchstaben, die die Frau wohl schon Dutzende von Malen gelesen hat und deren Zusammenhang sie wohl schon längst auswendig kennt. Trotzdem liest sie, weil es jetzt nur um das Lesen geht, um das Lesen der heiligen Schrift. Der katholische Priester ist verpflichtet, die Messe, die er schon längst auswendig kann, zu lesen. Lesen als Konzentrations- und Meditationsübung. Es gibt diese Restaurants, die ihre täglichen Menüs auf schwarze Tafeln schreiben, meistens an etwas erhöhter Stelle angebracht. Ich habe das immer wieder beobachtet. Die Leute kommen rein, bleiben stehen, erheben ihren Blick und beginnen zu lesen. In Wirklichkeit nur, um ein Menü zu wählen. Aber sie sind dabei, ohne es zu wissen, am Lesen. Und ihr Blick zur Tafel gleicht dem Blick des Frommen zum Hochaltar. Als würden sie beten oder meditieren. In diesen Restaurants habe ich immer wieder den Verdacht, dass Lesen an und für sich eine religiöse Handlung sein könnte. Die Gesetzestafeln von Mose, es steht geschrieben. Das Menü steht geschrieben, da oben an der Wand. Dass ich lesen lernen durfte, das war für mich das prägendste Erlebnis und das erschütterndste, im guten Sinne erschütterndste Erlebnis, das ich hatte. Ich habe unheimlich gern lesen gelernt und ich fand es faszinierend, dass man ein B und ein A und ein U und ein M schreiben kann. Und da steht da ein Baum. Und zwar nicht irgendein Baum, sondern der Baum. Alle Bäume dieser Welt, diese 4 Buchstaben, das hat mich fasziniert. Das Faszinierende für mich an den semitischen Religionen, den 3 semitischen Religionen, Judentum, Christentum, Islam, es sind alle 3 lesende Religionen. Die Buchstaben sind wichtig. Das Lesen an und für sich, der Buchstabe an und für sich. Der Herr ist mein Trotz. Ich weiß nicht, ob ich an einen Gott glaube. Und Fromme werden mir diesen Satz nicht verzeihen. Aber ich kann in dieser einen Sache nicht lügen. Das ist schon sehr eigenartig. dass ich es in dieser Sache nicht kann. Und vielleicht ist das schon ein Teil eines Gottesbeweises. Aber ich kann wirklich beim besten Willen nicht wissen, ob ich an ihn glaube. Trotzdem, ich brauche ihn. Nicht einfach als Tröster und Helfer, nicht einfach als einen, bei dem sich der Leichtathlet durch Bekreuzigen einen Hochsprung-Weltrekord erbetet. Ich brauche ihn, damit das alles, was ist, nicht sinnlos ist. Und damit das alles, was ist, nicht alles ist. Der Herr ist mein Trotzdem.
Sie wissen nicht, ob Sie an einen Gott glauben, Peter Bixel, trotzdem brauchen Sie ihn. Manche würden vielleicht sagen, ein schwacher Glaube.
Ach, wer kann das überprüfen? Ich neige bei sehr frommen Leuten sehr schnell dazu, dass diese Frömmigkeit auch Bigotterie sein könnte. Und vielleicht hat dieser sehr fromme einen schwächeren Glauben. Weil er nur so da ist. Man glaubt an Gott, passt am Schluss. So kann ich mit diesen Sachen nicht umgehen. Ich habe es auch noch viel härter formuliert schon. Nämlich mit dem Satz, ich weiß, dass es keinen Gott gibt, aber ich glaube an ihn. Das ist kein Widerspruch. Ich brauche für meinen Glauben an ihn keinen realen Gott. Oder irgendwas Höheres oder ein höheres Wesen oder irgend oder was Unbekanntes, wie das alles dann genannt wird, um dem auszuweichen. Ich finde Gott ein schönes Wort, bezeichne das alles als Gott.
Reden und denken Sie nur über Gott oder beten Sie auch manchmal zu ihm?
Also richtig beten, wie ich das als Kind gemacht habe, also in meiner pietistischen Phase, nicht mehr, aber... Ja, ich sitze oft in einer Kneipe, in einer Ecke allein und trinke mit meinem Gott einen halben Roten. Denke vor mich hin, merke gar nicht, dass ich mit ihm spreche, aber ich spreche mit ihm. Irgendwann klopft er mir auf die Schulter und sagt, das hast du aber gut gemacht. Meistens ist er sehr unzufrieden mit mir. Da muss ich halt ein bisschen streiten und mich verteidigen. Ich weiß, das ist nicht ein richtiges Gebet, aber ja.
Das ist sehr schön, wenn man an die Menschen glauben kann. Und wer den Glauben an sie verliert, der verliert auch seinen Gott. Das haben Sie auch in Ihrem Buch geschrieben, über Gott und die Welt, Peter Bixel. Heißt das auch, wer an die Menschen glaubt, hat einen Gott?
Mit Sicherheit. Liebe deinen Nächsten, das ist ein Glaubenssatz. Und wie wir alle wissen, und ich selbst ganz besonders, es fällt einem nicht immer leicht, die Menschen zu lieben. Sie sind grauenhaft, diese Menschen, und oberflächlich und dumm und blödsinnig und verbiestert und rennen rum für nichts. Aber, wer die Menschen nicht mehr liebt, ist verloren, das ist klar. Ja, für mich an die Menschen glauben, das hat sehr viel mit an Gott glauben zu tun.
Können Sie noch an die Menschen glauben?
Abstrakt schon. Und wenn ich kleine Kinder sehe, Dreijährige, Vierjährige, die die Welt in sich reinziehen, die strahlen, das Mädchen, das irgendwo im Zoo in einer Ecke kauert und der Vater sagt, da und schau da die Elefanten und er sagt, schau mal dieses Amadiesli da, es meint Ameisen. Schau mal, diese Amadiesli. Und so, der Vater ärgert sich, geht dann mit dieser dummen Tochter in den Zoo und die freut sich über die Ameisen. Und wenn ich das kleine Mädchen sehe, das sich über Ameisen freut, ja, dann kann ich auch an die Menschen glauben. Und wenn ich diese kleinen Kinder sehe, dann habe ich auch die Vorstellung, dass wenn dieses Leben gemeint ist, wenn dieses Leben von diesem Gott gemeint ist, dann hat er sehr wahrscheinlich so etwas gemeint, wie dieses kleine Mädchen mit seinen Amadislis. Hat er nämlich etwas anderes gemeint als Karriere und Erfolg und Bildung. Dieser Bildungswahnsinn unserer Gesellschaft heute, auch eine neue Sekte, die Bildungssekte, die Pädagogensekte.
Peter Bixl, Sie lieben das kleine Mädchen mit den Amadisli. Es gab aber auch eine große deutsche Theologin, die Sie geliebt haben, die Sie verehrt haben, Dorothee Sölle.
Ich glaube, ich habe fast alles gelesen von Dorothee Sölle und ich kannte sie auch persönlich gut und wir sind sehr gut ausgekommen miteinander. Wir sind es auch lustig miteinander. Wir haben also nicht nur theologisiert, wir haben auch geblödelt. Und dieser eine Satz, der hat mich dann ein halbes Leben lang begleitet. Christsein bedeutet das Recht, einander zu werden. Das finde ich einen großartigen Satz. Das ist ein emanzipatorischer Satz.
Ein anderer werden, was heißt das für Sie?
Ein anderer werden heißt, selber jemand werden. Ein anderer werden heißt, nicht mehr seinem Vater gleichen, sondern sich selbst. Nicht mehr der Mutter gleichen, sondern sich selbst. Bei aller Liebe zur Mutter und bei aller Liebe zum Vater.
Ich gehöre nicht zu denen, die sagen, das Christentum hat versagt. Ich halte die christliche Lehre nach wie vor für eine politische Kraft. Vielleicht ist Ihre Zeit immer noch nicht gekommen. So steht's geschrieben in einem Ihrer Essays. Was ist denn die Sprengkraft des Christentums?
Es gibt etwas, da freue ich mich sehr darüber in der Kirche. Und zweitens gönne ich es ihr. Geschieht ihr recht, das geschieht ihr so recht, diese Kirche. Sie ist die einzige Institution, die ihren Gründern nicht über Bord werfen kann. Die Sozialdemokraten und die Sozialisten haben ihre Gründer, Marx, Lenin und wer auch immer, schon längst über Bord geworfen, haben nichts mehr damit zu tun. Die freisinnigen Liberalen wissen alle nichts von diesen englischen Philosophen, die ihre englischen und amerikanischen Philosophen, die ihre Partei, ihre Institution gegründet haben. Alles über Bord geworfen. Und diesen Jesus von Nazareth, den kann die Kirche nicht über Bord werfen. Das kann nicht diese Kirche. Und ich freue mich darüber. Und das ist die Sprengkraft. Das ist die Sprengkraft. Jesus von Nazareth, er war vor allem ein blitzgescheiter und ein hochgebildeter Mann. Und erstaunlich, was er für seine Zeit schon für Sozialvorstellungen hatte, selbstverständliche Sozialvorstellungen. Ein phänomenaler Mann. So phänomenal, dass man eigentlich sagen müsste, entweder muss er ein Gott sein, oder eine Erfindung.
Sie sagten in einem Interview, es gibt fast keine richtigen Kneipen mehr, es gibt keine Öffentlichkeit mehr, es ist alles privatisiert worden. Und das sagt man ja auch inzwischen von der Kirche, von der Religion, dass sie privatisiert worden sei. Das beklagen Bischöfe zum Beispiel. Warum greift eigentlich diese Privatisierung so um sich und warum erfasst sie offenbar auch Religion und Kirche?
Das ist sehr schwer zu sagen. Wir leben nicht mehr zusammen. Ich habe das so geschätzt, in dieser Beizenkultur in der Schweiz, im hinteren Teil etwas an weißgedeckten Tischen saßen die Direktoren, in der Mitte die Mittleren, vorne in der Kneipe die Säufer, so wenn es gegen 12 ging, vermischte sich das dann ein bisschen und so. Wobei, sie war nicht nur ideal. Es war eine reine Männergesellschaft. Und im Grunde genommen, diese Kneipenkultur ist zusammengebrochen durch ein erfreuliches Ereignis, durch den Eintritt der Frau in die Öffentlichkeit.
Und warum sich die Religion privatisiert?
Oder? Das ist ein sehr schwieriges Thema. Ich habe den leichten Verdacht, dass sich die Kirche, als es ihr noch besser ging, als die Gottesdienste noch etwas besser besucht wurden, allzu sehr an die Mehrheit gewendet haben. Ich bin absolut überzeugt, eine religiöse Gruppe kann nur in der Minderheit überleben. Sobald sie zur Mehrheit wird, geht sie kaputt. Vorstellung, ich weiß nicht, ob ich recht habe, aber nur als Denkanstoß. Wenn die Kirche in der Zeit, als sie noch mehr Leute hatte in der Kirche, sich auf die Minderheit, auf diese tapfere Minderheit der Kirche besonnen hätte und vielleicht ein paar von diesen Leuten, die eigentlich aus Anstand da noch zur Kirche gingen, damit aus der Kirche vertrieben hätten, vielleicht würde es ihr besser gehen. Das Erlebnis der Gemeinschaft. Ich bin kein elitärer Mensch und ich hasse alles Elitäre. Aber eine Gemeinschaft von allen, das gibt es nicht. Eine Gemeinschaft heißt, wir sieben von unserer wunderbaren Kommune. Wir zehn mit unseren wunderbaren Kaninchen, Castor, Rex, und zwar die schönen mit dem so und so Fell. Das sind Gemeinschaften. Und dieses für alle ein bisschen, das funktioniert nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Christentum verschwinden wird. Es wird immer da sein und es wird seine Sprengkraft behalten. Aber der jetzige Kampf der Kirche ist, wie kommen wir wieder zu unseren Mehrheiten? Und das ist der falsche Ansatz. Der Ansatz müsste heißen, wie kommen wir wieder zu unseren Minderheiten?
Sie sind ja kein Kirchgänger. Wie müsste Kirche sein, damit Sie, Peter Bixel, an einem kirchlichen Leben teilnehmen würden? Wenn Sie sich wieder so auf Minderheiten konzentrieren oder ausrichten würden, könnte das Sie anziehen? Könnten Sie plötzlich einer der wenigen sein, die da mitmachen?
Kann ich schwer beurteilen. Nach meiner sehr frommen Zeit als Kind und junger Jüngling kam dann nach und nach mein Abschied von diesen Gruppierungen. Und der Abschied begann mit meinem Interesse für Theologie. Und die Theologie war dann mein Ausstiegsmodell.
Wie das?
Ich habe meinen Glauben verwissenschaftlicht. Oder ich habe nicht mehr geglaubt, aber es hat mich brennend interessiert. Ich habe den Glauben gegen Interesse eingetauscht und bin dann über die Theologie so 10 Jahre wirklich mich intensiv in die Theologie hineingelesen, soweit ich es verstehen konnte, ohne Latein und Griechisch. Und ja, die Theologie hat mir den Ausgang geöffnet, den Notausgang geöffnet.
Die Kirchentür geöffnet eigentlich.
Ja, ja. Und das bleibt, das Interesse bleibt. Und ich bin ganz sicher kein frommer Mensch, aber ich bin ein religiöser Mensch. Das bin ich, das bin ich auch gerne und das will ich auch sein. Und ich bin es nicht nur, wenn ich Augustinus lese, ich bin es auch, wenn ich Jean-Paul lese, und ich bin es, wenn ich Goethe lese, und ich bin es, wenn ich Rilke lese, und auch, wenn ich Karl Marx lese.
Und wenn Sie Bixel lesen?
Ach, das ist weniger wichtig. Wissen Sie, das, was ich geschrieben habe, hat mein Leben nicht ausgemacht. Das, was ich gelesen habe, das hat mein Leben ausgemacht.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.